3. Los geht's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Planvoll und Neurotisch, dem oder einem Neuro-Podcast, mittlerweile Episode 3. Mein Name ist Lars Wojtecki und mir gegenüber sitzt Martin Südmeier. Hallo Martin.
Lars, hallo. Dritte Folge, sehr gut.
Ja, wir machen auch mal weiter, was?
Wir machen weiter und wir hoffen, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterhin binden und mit Interesse fesseln an unseren Themen. Und wir haben heute wieder unseren Fall des Monats. Wir werden jeder einen kleinen wissenschaftlichen Beitrag leisten hinsichtlich des Paper des Monats. Aber du wolltest auch noch ein anderes Themensetzung heute machen.
Ja, ich habe gedacht, wir machen nochmal ein, zwei neue Rubriken auf. Die müssen wir auch nicht jedes Mal machen. Was wir in Zukunft vielleicht mal machen können, ist eine Buchrubrik. Interessant ist ein neurologisch-neurowissenschaftliches Buch vorstellen. Hab da so einiges, was ich gerade lese und angucke. Das werden wir vielleicht mal in Zukunft mit reinmachen. Ein Buchkandidat wäre zum Beispiel 1000 Brains von Jeff Hawkins. Da geht es darum, dass unser Gehirn, wie unser Gehirn Bewusstseinsprozesse produziert und dass unser Gehirn vielleicht gar nicht ein Gehirn ist, sondern einfach aus Tausenden von kleinen Clustern besteht, die miteinander in Kommunikation treten und sozusagen als so eine Meta-Ebene dann kognitive Prozesse erzeugen. Er diskutiert über künstliche Intelligenz und alle möglichen Implikationen für die Zukunft. Finde ich eine ganz interessante Sache. Sowas können wir vielleicht mal in Zukunft aufgreifen als neue Rubrik. Und als zweite neue Rubrik hatten wir uns überlegt, es gibt in den Medien immer mal so prominente Beispiele aus der Fernseh- und Filmwelt und auch woanders her, die neurologisch oder psychiatrisch auffällig sind. Und zuletzt gab es ja einen bekannten Schauspieler, der sich ja zurückgezogen hat mit dem Hinweis, er habe eine Aphasie. Und das ist Bruce Willis. Und es gibt viele andere Beispiele mit neurologischen Erkrankungen. Und vielleicht können wir ab und an mal sowas mit aufgreifen und das Thema als Anlass nehmen, zu erklären, was ist das überhaupt, Martin? Und vielleicht hast du Lust, da mal was zu sagen, was ist eine Aphasie und wir wollen keine Ferndiagnosen machen, wir kennen den Menschen ja nicht, das sollte man nicht tun, aber was ist Aphasie und welche Gründe kann es geben, dass ein Mann, wie alt ist der Mann, 70, 60, eine Aphasie entwickelt, die zunehmend ist, was gibt es da? Würdest du es vielleicht mal übernehmen für unsere Zuhörer, was dazu zu sagen?
Ja, vielleicht grundsätzlich zu deinem Satz, dass es Prominente gibt. Wir hatten gerade einen, den wir benannt haben, wo wir auch schon berichtet haben, über Frank Elstner, der ja auch an Parkinson leidet. Also ich glaube, das ist, es zeigt, Erkrankungen treffen jeden und das ist schicksalhaft und es zeigt auch, wie man damit umgehen kann. Und die Frage von dir nach der Diagnose einer Aphasie, ich meine, das ist allgemein hin, dass man Schwierigkeiten hat in der Wortproduktion, also in der Sprachproduktion und die Möglichkeit aber auch besteht, dass man Sprachverständnisstörungen entwickelt. Da gibt es verschiedene Formen der Aphasie. Häufig ist sicherlich die Form, dass man die Wortproduktion nicht mehr generieren kann. Und es gibt verschiedene Ursachen. Eine der häufigsten für eine Aphasie ist sicherlich der Schlaganfall. Das ist aber eine plötzlich eintretende Wortfindungsstörung in der Regel, dass man dann keine Sprachproduktion mehr normal hat.
Und wobei man, wenn ich das einhaken darf, was man ja unterscheiden muss, ist ja die Artikulationsstörung, dass man Worte nicht rausbringt, motorisch. Und das ist ja eine andere Region im Gehirn, die betroffen ist. Aber hier geht es bei Aphasie geht es ja um die fehlende Sprache im Sinne der kognitiven Funktion.
Absolut. Also es ist nicht ein motorisches Defizit, dass die Sprachmuskulatur nicht mehr richtig angesprochen wird, sondern es ist tatsächlich ein kognitives Defizit im Sinne einer Wortfindungsstörung dann und Wortproduktionsstörung
Verständnisstörung. Oder Verständnisstörung. Aber in diesem Fall, den du machen wolltest, war es die häufiger beim Schlaganfall zu finden ist,
meinst du? Ja, die häufigste Ursache ist sicherlich der Schlaganfall plötzlich auftretend. Und dann gibt es sicherlich Prozesse, die auch langsam ablaufen, langsam progredierend, dann eher in den Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen fallen, wo es tatsächlich zum Untergang von Nervenzellen kommt, die für diese Funktion im Gehirn zuständig sind. Und da gibt es verschiedene Demenzformen, die das entwickeln. Eine spezielle ist die sogenannte primär progrediente Aphasie, auch PPA abgekürzt. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, wo Patienten tatsächlich berichten, dass sie über einen Zeitraum von Monaten und Jahren tatsächlich immer mehr diese Möglichkeit der Sprach- und Wortfindungsmöglichkeit verlieren und dann tatsächlich immer mehr verstummen.
Ja, also ich habe das deswegen aufgegriffen mit diesem prominenten Beispiel. Erstmal, weil es ein höherer Vorschlag war, ob man das nicht öfters machen kann, fand ich eine gute Idee. Wir wollen jetzt aber vermeiden, Ferndiagnosen zu machen, habe ich schon gesagt. Und wir wollen natürlich das jetzt auch nicht aus irgendwie Sensationsgier machen, sondern einfach das deswegen machen, weil wir sagen, das sind Beispiele, an denen man einfach Krankheiten, die in aller Munde sind, vielleicht ein bisschen aufarbeiten kann. Und das ist ja sicherlich auch im Interesse der Behandlung und der Awareness für Erkrankungen. Und jetzt war bei diesem Fall nicht der Fall, dass berichtet wurde, dass die Person als Akutsituation ins Krankenhaus kam, im Schlaganfall, sondern es scheint ja ein schleichender Prozess zu sein. Und deswegen gibt es schon ja Gründe anzunehmen, dass es sich um eine solche Störung handelt, wo es eben zu einem Abbauprozess im Gehirn kommt, wie das bei bestimmten Formen von oder Vorformen oder Sonderformen von Demenzen eben sein kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit, ne, Martin, oder?
Ist eine Möglichkeit. Ja. Ich finde auch, das Thema aufzugreifen ist relevant und kann spannend sein, ja.
Für die syndromale Einordnung oder Erklärung, wie man sowas untersucht, fand ich nochmal interessant. Ich hatte das in Social Networks gesehen, dass jemand sagte, komisch, dass der sich nicht selber äußert zu seinem Rücktritt, sondern seine Familie das gemacht hat. Und das ist ja eben gerade das Problem, dass man sich sprachlich nicht gut äußern kann. Und dann schrieb jemand, ja, warum hat das dann nicht aufgeschrieben? Und das ist vielleicht ein Missverständnis oder was man vielleicht ausräumen muss, dass jemand mit einer Aphasie ja eben nicht motorisch das Problem hat, auch wenn es motorische Aphasien gibt, aber im engeren Sinne motorisch ist es eben keine Sprechwerkzeugstörung, sondern das kognitive Produzieren von Sprache ist dann nicht mehr da. Und die Menschen können gleichermaßen, wie sie nicht sprechen können, auch nicht schreiben. Das ist auch eine gute Art und Weise rauszufinden, ob jemand jetzt einfach nur undeutlich spricht oder das Verständnis vielleicht noch da ist, aber er nicht mehr produzieren kann, dass man Patienten auch immer lesen und schreiben lässt, um das differenzialdiagnostisch aufzuarbeiten. Und wenn es tatsächlich eine Aphasie mit einer expressiven Komponente ist, dann kann die Person eben auch nicht aufschreiben, warum er aus der Öffentlichkeit zurücktritt. Und das macht die Kommunikation eben wirklich sehr schwer, weil die Sprache im engeren Sinne der Kognition eben gestört ist. Das ist vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, war mir das einfach wichtig, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen erläutert.
Und du wolltest uns nochmal dein Erlebnis des Monats aufklären.
Das reicht jetzt.
Das reicht jetzt. Was war dein Erlebnis des Monats?
Mein klinischer Fall des Monats ist ein Fall, der ehrlich gesagt schon ein bisschen länger zurückliegt und nicht in diesem Monat war, aber in diesem Monat als Case Report quasi publiziert wurde mit mir und uns als Co-Autoren, weil wir die junge Frau auch bei uns in der Rehabilitation, ich habe ja auch eine Frührehabilitation, behandelt haben. Und das war mir ganz wichtig, das vielleicht nochmal zu erwähnen. Das ist eine junge Frau in den 20ern, die eine japanische Enzephalitis-Virus gehabt hat. Das ist eine Virusinfektion. Corona ist in aller Munde, aber es gibt eben auch andere Viren, die das Nervensystem angreifen können. Und das ist eben Virus, was das Gehirn und das zentrale Nervensystem angreifen kann, Hirnentzündung machen kann und Lähmung und schwere Verläufe machen kann. Und was in Südostasien endemisch ist und man sich auch gegen impfen kann als Reiseimpfung. Und das ist eine junge Frau, die war in Bali, in oder auf Bali, weiß gar nicht, wie man sagt, und ist dort schwer erkrankt mit dieser Virusinfektion und ist dann in die Uniklinik nach Düsseldorf verbracht worden und da intensivmedizinisch behandelt worden. Die Kollegen haben das eben aufgearbeitet, weil es ein seltener Fall war, dass neben eben der Gehirnbefall auch das Rückenmark befallen war und zu schlaffen Lähmung der Arme kommen war und die Frau wirklich gelähmt war, den sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf hatte und bei uns in der Frühreha war, beatmet war und wir sie von der Beatmung entwöhnen konnten und so weiter und die sich dann auch gut entwickelt hat, aber oder ganz gut entwickelt hat, aber trotzdem noch Lähmung der Arme bis zum Zeitpunkt der Publikation, ich habe sie jetzt schon seit Monaten nicht mehr gesehen, behalten hatte. Und das war für mich ein sehr eindrucksvoller Fall, wie man als junger, sonst gesunder Mensch doch von so einem Virus, Neurotropenvirus, schwer betroffen sein kann. Und auch nochmal eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig auch Impfungen sein können. Und das ist zum Beispiel ein Virus, wo auch eine Reiseimpfung gegen empfohlen wird, was in diesem Fall jetzt nicht der Fall war. Das hat mich doch sehr beeindruckt, so eine junge Frau zu sehen und gleichzeitig gesehen, gezeigt auch, wie sich doch stetig der Erholungsprozess eingestellt hat, mit viel Bemühungen von allen Seiten in verschiedenen Kliniken. Und man da einfach der Sache auch noch wahrscheinlich lange Zeit geben muss, bis sich da noch absehen lässt, wie viel Rehabilitation da noch möglich und nötig ist.
Aber ein praktischer Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Reiseimpfung gerade bei Fernreisen in Risikogebiete tatsächlich sinnvoll und effektiv sein kann, um sowas zu verhindern, also präventiv da unterwegs zu sein. Kannst du uns einmal sagen, wo kann ich mich da eigentlich erkundigen, also hinsichtlich Reiseimpfung und was empfohlen wird?
Da gibt es ja so tropenmedizinische Institute, es gibt Reiseimpfungsempfehlungen bei niedergelassenen Ärzten, aber für ganz spezielle Dinge gibt es auch so infektiologische Abteilungen, die sowas anbieten für so spezielle Fragestellungen.
Hast du das schon mal gemacht?
Ich bin ja nicht so ein Risikotropenreisen. Es hängt auch mal sehr davon ab, wohin man wirklich hinreist. Wenn man in Ballungszentren, Großstädte reist, muss man sich jetzt nicht gegen Erreger impfen, die von Kleintieren und Insekten übertragen werden zum Beispiel. Aber das hängt ganz davon ab. Und ich wäge das ehrlich gesagt auch ab, ne? wie wichtig mir eine Reise ist, ganz ehrlich, und wo ich, ob ich jetzt in die hinterste Ecke reisen muss, wo ein gewisses gutes Beispiel ist ja zum Beispiel die Gelbfieberimpfung. Die ist ja nicht ganz nebenwirkungsarm und trotzdem reisen viele Leute, Jugendliche nach Afrika, wo das endemisch ist, und hauen sich da eine Impfung rein. Und ich bin dann immer jemand, der sagt, also da muss ich jetzt unbedingt in das Gebiet, wo Gelbfieber endemisch ist, vielleicht nicht reisen. Dann reise ich vielleicht lieber nach Südafrika und mache da Urlaub oder nach sonst wohin. Für mich ist das auch ein Entscheidungskriterium. Ich bin da eher so ein bisschen schissig, muss ich sagen. Ich finde es aber interessant, wenn ich höre, wie viele junge Leute alle möglichen Reisen in alle möglichen Gebiete machen, wo auch Malaria-Prophylaxe einnehmen, ist ja auch kein Pappenstiel zum Beispiel als Tablette. Und das dann alles schmerzfrei machen. Und was wir hier für eine Wahnsinnsdiskussion wegen einer eigentlich sehr gut verträglichen Corona-Impfung hatten, da habe ich doch eine gewisse Diskrepanz empfunden, muss ich sagen. Und das ist meine Antwort. Ich kenne mich jetzt mit der Impfung gegen japanische Enzephalitis nicht aus, wie gut oder wie schlecht verträglich die ist. Kann jetzt nur sagen, dass das ein Fall ist, der zeigt, dass man ungeimpft das jetzt bekommen kann. Insbesondere, wenn man da wirklich dann ländlich unterwegs ist, in Reisfeldern, dann, wenn man, wie es in Großstädten, Ballungszentren da ist, da wird es vielleicht nicht unbedingt nötig sein, weiß ich nicht genau. Aber man soll sich da eben detailliert beraten lassen von Leuten, die über Reiseimpfung mehr wissen als ich jetzt. Wie machst du es denn?
Ich reise jetzt
in Potsdam, muss man sich da impfen?
Aus Potsdam reist man ja nicht weg, weil es so schön
ist. Ah ja, stimmt. Ja.
Stechmücken haben wir, aber wir haben ja keine Tropenkrankheiten, deswegen, also da bin ich auch völlig unbeleckt und kann auch wenig Auskunft zu geben. Ich habe tatsächlich also nie solche Fernreise gemacht, wo ich mich hätte speziell impfen lassen können. Aber ich habe auch einen interessanten Fall,
ja,
der auch mit Lähmung verbunden war, wie bei deiner Patientin, aber nicht eben durch Erreger, wie bei dir ja jetzt im Fall einer Virusinfektion, sondern tatsächlich durch eine Autoimmunerkrankung. Das war ein relativ junger Mann in den 50ern, der rasch Lähmung und Sensibilitätsstörungen in Arm und Bein entwickelt hat und das erste Mal bei uns im Oktober letzten Jahres war und zusätzlich Schmerzen entwickelt hatte in den Armen und Beinen und wir waren etwas verzweifelt, weil wir keine Ursache gefunden haben, bis auf einen speziellen Antikörper, einen autoimmunologischen nachweisbaren Antikörper, der bei bestimmten Tumorerkrankungen auftritt. Mhm. So dass wir davon ausgegangen sind, dass es eine körpereigene Reaktion gegen das periphere Nervensystem war, also Nerven, die Muskeln in Arm und Bein innervieren, also da durch den Untergang dieser Kraftverlust zu erklären war und zusätzlich Sensibilitätsstörungen hervorgerufen haben. Und wir haben tatsächlich diesen Patienten jetzt mehrfach nachuntersucht, auch mit speziellen großapparativen Methoden wie PET-Untersuchungen, also wo man tatsächlich sich den Glukosestoffwechsel im Körper anguckt, und haben jetzt gut ein halbes Jahr später tatsächlich bei ihm einen Lymphknoten nachweisen können im Halsbereich, den wir jetzt auch biopsiert haben. Und dieser Patient hat tatsächlich einen Lungentumor, der sich bei ihm entwickelt, den wir aber noch gar nicht richtig in der Lunge nachweisen konnten. Und das ist sozusagen die neurologische Erkrankung, der eigentlichen Tumorerkrankung vorausgegangen ist.
Ja, das ist nicht ganz ungewöhnlich, ne, dass man über diesen Umweg einen Tumor findet, hoffentlich dann zum Zeitpunkt, wo man den noch behandeln kann. Allerdings kann man sagen, ist ja bei die Polyneuropathie-Diagnose in Diagnostik oft auch, sagen wir mal, von einer frustranen Suche geprägt. Ne? Also 30% der Fälle bleibt es ja auch im Unklaren.
Absolut, aber bei ihm.
Wenn jemand eine Polyneuropathie hat, aber das hängt auch von der Dynamik ab. Ne? Also wenn jemand eine frische Dynamik hat, dann soll man da schon hartnäckig bleiben.
Also das war eine Dynamik, die war frappierend. Also der ist innerhalb von wenigen Tagen, Wochen schwerst betroffen gewesen, mit schwersten Schmerzexzerbationen. Also das war ein sehr besonderer Fall und du hast vollkommen recht. Also diese Nervenaffektionen sind ja häufig auch bei anderen Grunderkrankungen, sowas wie bei Volkskrankheit Diabetes da. Aber bei ihm hat sich das anders dargestellt und will sagen, das ist sicherlich eher eine Rarität, würde ich sagen. Das gibt es, aber es ist ja eher selten und wir sind froh, dass wir es entdecken konnten und jetzt auch frühzeitig in eine entsprechende onkologische Behandlung mit ihm gehen können, wo ich hoffe, dass er davon dann profitiert.
Und die immunsuppressive Behandlung auch schon, oder? Hattest du es erwähnt?
Hatten wir tatsächlich prophylaktisch begonnen, die ihm aber jetzt nicht sozusagen direkt zugute gekommen ist.
Hattet ihr begonnen, bevor ihr mit prophylaktisch meinst, bevor ihr sozusagen die Tumorbehandlungen angefangen
habt? Hatten wir tatsächlich gemacht, ja. Und zeigt, was für ein spannendes Fach und für ein Querschnittsfach die Neurologie ist.
Habe ich nicht genau zugehört oder hat es gesagt, nochmal für die Nicht-Fachleute, wir wollen das Wort Laie auch ein bisschen vermeiden, das klingt mal ein bisschen blöd, also für die interessierten, allgemein interessierten Zuhörer oder neurologisch nicht, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ich glaube, das wissen alle, wen ich meine. Hattest du nochmal erklärt, was Neuropathie in Polyneuropathie genau ist? Vielleicht nochmal?
Ja, also das ist ja, wir haben ja das periphere und das zentrale Nervensystem. Das Zentrale betrifft ja Gehirn und Rückenmark, was du ja auch gerade bei deiner Patientin hervorgehoben hast, die war ja dort erkrankt. Und da haben wir das periphere Nervensystem, was sozusagen die Versorgung der Erfolgsorgane in Arm und Bein sicherstellt, also sozusagen so eine Art Kabelverbindung dann vom Rückenmark aus in die Muskulatur und auch in die Haut darstellt, um motorisch zu innervieren, die Muskulatur und auch eben sensible Reize zu verarbeiten, die dann im Gehirn prozessiert werden. Also das ist das periphere Nervensystem und das kann auch betroffen sein bei neurologischen Erkrankungen und dann sprechen wir von einer Neuropathie.
Ja. Und die häufigsten Formen sind ja leider Wohlstandsgründe in Deutschland.
Absolut.
Diabetes, Zuckerkrankheit und Alkohol. Und Nebenwirkungen oder toxische Wirkungen von Medikamenten, allen möglichen Dingen können auch große Faktoren sein. Und ich finde das anatomisch immer wieder interessant, wenn ich das so Studenten oder Patienten oder interessierten Zuhörern darstelle. Also man muss sich ja vorstellen, die Zelle, das Neuron, liegt im Rückenmark und hat dann ja einen Ausläufer, das Axon. Und das allein diese Ausläufer, der Faden, der sozusagen bis in die Muskeln wirkt, der ist so lang, dass er zum Beispiel beim Bein im Rückenmark, mitten im Rückenbereich, das liegt und dann geht sozusagen ein Ausläufer einer einzelnen Zelle bis in die Zehenspitze oder bis zum Zehenmuskel. Das sind dann zwar nebeneinander liegende Fasern von ganz vielen Zellen, Aber von der Länge sozusagen seriell geschaltet, wenn man sich mal vorstellen, dass so ein motorisches Neuron dann über einen Meter lang sein kann. Ja. Und das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ne? Ist es ein Meter? Ist es ein Beinlänge ein Meter?
Ich messe gleich mal nach, aber auf jeden Fall wollte ich dann sagen, die Neuropathie betrifft eben nur diesen Fortsatz der Nervenzelle.
Der Faden ist das von mir genannte Kabel, nicht?
Das Kabel, genau. Entschuldigung, mir fiel der. Kabel ist immer ein gutes Beispiel. Ich sage mal, mein Opa war Elektriker und ich bin eigentlich auch Elektriker. Weil, also da geht's ja, in der Mitte ist ein Kabel und drumherum sind Isolierungen und es können sich ja die Isolierungen abbauen. Und dann leitet es nicht mehr richtig bei einer Neuropathie. Oder es kann das Kabel in der Mitte, also der Kupferdraht in der Mitte, der kann brechen oder sonst was. Und dann leitet es auch nicht mehr. Und das sind ja, das eine ist die Achsen und das andere ist die demyelinisierende Neuropathie. Und bei Entzündungen ist es ja dann oft eine demyelinisierende Form.
Ja, also.
Ja, interessanter Fall zeigt, dass Tumorerkrankungen damit assoziiert sein können und dass wir da interdisziplinär weiterarbeiten müssen und um die Patienten zu behandeln. Warum machen wir unseren Fall des Monats eigentlich? Weil wir denken, finde ich, also meine Motivation ist einfach so ein bisschen aus eigener Erfahrung mal was zu diskutieren, was jetzt nicht so studienmäßig ist, sondern ein bisschen individueller ist und natürlich, weil uns auch der eine oder andere Fall besonders nachhängt, manchmal auch emotional, das war das jetzt gerade mit der jungen Frau, die aus voller Gesundheit so eine schwere Erkrankung entwickelt und sich richtig hochgefightet hat auch wieder und das war wirklich auch einerseits motivierend und andererseits auch wirklich ja belastend anzusehen, abgesehen jetzt von der Impfthematik. Und gleichzeitig sind solche Fälle, finde ich, immer so Indexfälle für einen selber, die einem das weitere Handeln doch auch so ein bisschen leiten. Also es gibt zwar in der modernen Medizin immer so die evidenzbasierte Medizin, Studiendaten muss man kennen, aber man lernt doch viel von individuellen Fällen, die man dann als so einen Index sich abspeichert und sich immer wieder in seinem beruflichen Leben an bestimmte Fälle erinnert. Es gibt ganz bestimmte Fälle, die man vor 20 Jahren erlebt hat oder wie lange sind wir dabei ja ungefähr, die man immer wieder hervorkramt, weil die so lehrreich waren. Und deswegen machen wir das ja. Ne?
Unbedingt. Und ich finde, es zeigt auch, dass man manchmal nicht direkt die Lösung hat. Und das war bei dem von mir geschilderten Fall. Da haben wir tatsächlich einige Monate gebraucht, um das Rätsel zu lösen. Und das zeigt, dass man sich manchmal auch in Geduld wiegen muss, als Betroffener und als behandelnder Arzt und der klinische Verlauf da manchmal ausschlaggebend ist. Und das ist natürlich frustrierend für die Betroffenen, aber manchmal lässt es sich nicht umgehen und dann zeigt sich eben im klinischen Verlauf wirklich, was die Ursache ist und die können wir noch gezielt angehen und bedeutet aber auch für beide bei der Stange zu bleiben, dass man sich die Zeit nimmt und die auch dann nutzt dafür. Ja,
das war der Punkt. Wenn man davon überzeugt ist, dass die Dynamik darauf hindeutet, dass irgendwas anderes dahinter steckt, als sozusagen so eine Feldwald- und Wiesenneuropathie aufgrund von Zuckerkrankheit oder sowas über Jahre, sondern da ist eine Dynamik drin, da ist rasch was, da muss man auch dranbleiben als Arzt und einfach auch dann erkennen, welcher Fall jetzt für jeden Betroffenen ist der Fall besonders. Aber es gibt eben Fälle, wo man auch was reißen kann, auch therapeutisch.
Ja, und als Betroffener auch das Vertrauen haben in den Therapeuten, dass man eben wirklich sich maximal und nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, eben da eine Lösung zu finden und ein Therapieangebot zu gestalten. Und das erfordert manchmal auch tatsächlich eine gewisse Hingabe und Vertrauen und in den zeitlichen Verlauf.
Ja, das war bei dem Fall, den ich gestellt habe, das abschließend sagen, natürlich auch, die war in der Uniklinik, die Patientin, und die haben auch lange gesucht, bis sie gefunden haben. Also ist das auch nicht ganz trivial, das nachzuweisen, die japanische Enzephalitis. Und das war jetzt ein besonderer Fall, deswegen wurde er publiziert, weil diese Schlaffenlähmung in den Armen jetzt nicht so ganz typisch war. Jetzt haben wir viel über Fälle, fand ich aber auch gut. Wir genehmigen uns vielleicht heute fünf Minuten länger, obwohl du vorher gesagt hast, lass uns das diesmal kurz machen, weil wir beide ein bisschen kaputt sind. Wir machen trotzdem jetzt ganz in Ruhe die beiden Paper des Monats.
Ja, was ist dein Paper, Lars?
Ja, mein Fall des Monats ist, ich habe viele Sachen machen wollen, aber es war wirklich sehr viel Interessantes dabei. Ich habe mich jetzt für eine Sache entschieden, und zwar, da ging es darum, glaubst du daran, an Nahtoderfahrung oder daran, dass wenn wir sterben, dass dann dieser Film des Lebens nochmal in uns abläuft, Martin? Dass der Lichttunnel,
mit dem wir gehen. Flatliners, da gab es mal einen berühmten Film, diese Jugendlichen, die dich dann bewusst in die Nahtoderfahrung reingebracht haben und die ja zum Teil schöne und auch zum Teil erheblich
traumatische. Mit Julia Roberts, ne?
Ja, mit Julia Roberts,
ein toller Film. Ja, damals öfters gesehen.
Ja, gut. Also das ist ja durchaus beschrieben. Also wir wissen ja, dass Menschen, die in so eine Situation reinkamen, weil sie beispielsweise eine Reanimation erlebt haben, solche Szenen schildern, dass sie so ein Traumerlebnis hatten oder sich irgendwie, dass sie neben ihrer Person standen und das sozusagen von außen betrachtet haben, auch diese Reanimation, das gibt's ja durchaus. Aber da lebt man natürlich noch. Wie der Tod selber ist, wissen wir nicht.
Genau, das ist auch, man müsste natürlich, naja, vielleicht ist ein gutes Beispiel, weil Leute wieder zurückkommen, aber das ist ja trotzdem kein Hirntod, der da ist, sondern eben ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja. Das ist ja nach medizinischen Kriterien was völlig anderes als jetzt ein Hirntod. Also ist schwierig und man weiß es letztens, ich habe mich auch gefragt, glaubst du? Ja. Und auf jeden Fall ist das Thema dieses Papers. Also es ist ein Aging in einem Frontiers Journal erschienen, jetzt nicht so super hochrangig, aber da haben ein paar Leute mitgearbeitet. Rodolfo Linias ist damit als Autor drauf, den kennt man vielleicht, der ein großer Elektrophysiologie-Forscher ist und war. Andres Lozano, interdisziplinäre Sache aus verschiedenen Orten, also British Columbia University, New York, University, aber auch aus China. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich gerade mal passen, wo der Fall jetzt tatsächlich passiert ist. Auf jeden Fall handelt es sich da um einen Fallbericht eines Menschen, der aufgrund einer Hirnblutung gestorben ist. Und weil der vorher epileptische Anfälle hatte, war er in der Status Epilepticus-Behandlung und deswegen hat er die ganze Zeit Langzeit EEG, so längere EEGs, die aufgezeichnet wurden auf der Intensivstation mit auch wirklich ein vernünftiges klinisches EEG mit ausreichend Kanälen. Und der hat dann eben einen Herzstillstand gehabt und ist daran auch dann letzten Endes gestorben. Und man hat während dieser gesamten Phase die Hirnströme abgeleitet. Und es gibt solche Sachen experimentell aus Tierexperimenten. Und es gibt wohl auch Publikationen, wo Monitorableitungen gemacht wurden auf der Intensivstation. Aber das muss wohl der erste Fall sein, wo man ein vollständiges EEG aufgezeichnet hat, während jemand stirbt. Und deswegen hat das auch ein bisschen Aufmerksamkeit in der Fachpresse, zumindest war es im Ärzteblatt auch erwähnt. Und ich fand es ganz interessant. Und ich weiß ja, ich bin ja auch EEG-Forscher und mache gerne mit oszillatorischer, du ja auch, oszillatorischer, also Schwingungsaktivität, Messung im Gehirn. Und deswegen hat mich das auch methodisch sehr interessiert. Und naja, die haben das abgeleitet und haben eben beim Einstellen der normalen Hirnschwingung auf dem EEG dann so ein Aufbäumen einer hochfrequenten Aktivität gesehen, der Gamma-Aktivität. Das sind Hirnschwingungen im Frequenzbereich in der Hirnstromkurve zwischen so 40 und 80 Hertz ungefähr. Und die waren gekoppelt an Alpha-Wellen. Das sind langsamere Wellen, die dafür zuständig sind, wenn wir uns zum Beispiel entspannen, die Augen zumachen, ist in unserer Sehrinde im Hinterkopf langsame Alpha-Aktivität. Und man geht davon aus, dass Alpha-Aktivität dafür zuständig ist, auch nicht relevante Hirnaktivität an- und auszuschalten. Und da gab es eine gewisse Kopplung von dieser Alpha-Aktivität, dieser hochfrequenten Aktivität, die man gemeinhin mit bewusster Verarbeitung assoziiert. Das weiß man. Und man hat jetzt eben gefunden, dass beim Nachlassen der normalen Hirnaktivität und um den Herzstillstand, kurz vor dem Herzstillstand und auch danach, da noch weitere Modulierungen dieser Hirnaktivität gab. Und wurde jetzt eben diskutiert, ob das vielleicht ein Zeichen dessen sein kann, dass das Gehirn sozusagen im letzten Moment nochmal so einen Bewusstseinsprozess durchläuft, wegen dieser speziellen Hirnschwingungssignatur, Das, weil es eben die Frequenz ist, die da dargelegt wurde, diese Gamma-Frequenzen, die mit bewusster Verarbeitung einhergeht, ob das eben sozusagen Korrelat einer besonders Bewusstseinsprozess sein könnte, den man eben mit solchen Aufflackern in Erinnerungen assoziieren könnte. Fand ich ganz interessant, auch methodisch elektrophysiologisch. Die haben da so Cross-Frequency-Coupling untersucht, also Kopplung zwischen verschiedenen Frequenzen im EEG. Das ist da ganz, ganz gut aufgearbeitet worden, auch mit wirklichen Profis. In Acknowledgements habe ich gesehen, dass Wolf Singer da auch wohl Kommentare mit zugegeben hat zu dem Paper, der auch ein sehr bekannter Hirnforscher ist. Also ich glaube, das ist methodisch sauber und gut gemacht, aber die Frage bleibt natürlich, was der Mensch in dem Moment erlebt hat, können wir natürlich nicht beantworten.
Ja, also ich meine, für den Betroffenen dramatisch, dass er verstorben ist und offensichtlich passiert da was mit dem Nervenzellenuntergang tatsächlich zu Veränderungen der Oszillationen führt. Was genau die widerspiegeln, wissen wir eigentlich nicht, oder? Oder kann man das darstellen, Lars? Also wenn solche Veränderungen des Rhythmus der Entladung in den Nervenzellen, was genau da gedacht wird oder was der Betroffene da empfindet, oder ist es, wie würdest du es beschreiben? Also kann man das sozusagen aufsetzen und einen Videoprojektor laufen lassen und man sieht den Traum?
Das kann man sicher nicht. Man kann aber anhand der Geschwindigkeit der Schwingungen schon ungefähr abschätzen, ob das jetzt ein bewusster Prozess war, in welchen Regionen im Gehirn welche Aktivität normalerweise mit verkörpert ist. Was jetzt da genau gedacht wurde, kann man nicht. Aber man kann, das war eigentlich das andere Paper, was ich darstellen wollte, es gibt mittlerweile in der Arbeit der Brain-Computer-Interfaces mittlerweile tatsächlich die Möglichkeit, Hirnaktivität so abzuleiten, dass Menschen sozusagen Sprachproduktion damit kodieren können. Also man ist schon so weit, auch mit intrakortikalen Ableitungen, also sozusagen direkt auf der Hirnoberfläche, dass man mit ausgearbeiteten Machine Learning Algorithmen in der Lage ist, die Hirnaktivität so weit zu kodieren, dass man messen kann, ob jemand jetzt einen Buchstabe A oder B denkt. Also das ist soweit ist das schon möglich, aber man kann natürlich nicht in so einer Akutsituation auf der Intensivstation sagen, der hat jetzt das und das geträumt. Aber prinzipiell kann man neuronale Codes schon relativ weit mittlerweile dekodieren. Das war das andere Paper, was ich darstellen wollte. Das werde ich vielleicht das nächste Mal nochmal machen.
Ja, genau, das ist aber spannend. Aber
irgendwann mal macht, das hat aber verschiedene Gründe, warum wir da ein bisschen mehr Zeit für brauchen, weil die Arbeitsgruppe, das waren Patienten mit ALS, die sozusagen an Kommunikationsdevices trainiert hatten. Und das ist auch wissenschaftspolitisch ein etwas heikles Thema, weil die Autorengruppe vorher im Verdacht stand, dass da die Ergebnisse nicht alle ganz sauber waren und es da Konflikte mit der deutschen Forschungsgemeinschaft gab und jetzt noch wieder ein Paper davon sehr hochrangig publiziert wurde. Das müssen wir einen anderen Mal nochmal vertiefen. Aber ich fand es interessant, dass sowas überhaupt mal abgeleitet wurde, dass da offensichtlich die besondere Änderung der Hirnaktivität passierte, die vorher das Gehirn nicht gezeigt hat. Also irgendwas passierte im Gehirn und irgendwas passierte, was die Sprache spricht, die normalerweise Bewusstsein spricht, obwohl der Patient nicht bei Bewusstsein war klinisch. Und das ist jetzt nicht ganz abwegig zu denken, der hat da irgendwas erlebt.
Ja, Und, aber wichtig finde ich auch, was du gerade gesagt hast, diese klare Dekodierung, was er gedacht hat, das ist nicht möglich. Aber was du ausgezählt hast, wir wissen durchaus ja, dass bestimmte Nervenzellen eine bestimmte Determinierung haben für bestimmte Aufgaben. Gab es ja auch letztens interessante Arbeiten aus Bonn, die nachweisen konnten, dass bestimmte Nervenzellen zum Beispiel für Addition oder Subtraktion zuständig sind und dann feuern. Also das wissen wir, aber was der genau gedacht hat oder geträumt hat, ich glaube, das lässt sich nicht genau skizzieren. Und
nicht mit dem EEG außen, ne? mit dem so weit nicht hoch genug auflösenden EEG, wenn man auf der Hirnoberfläche misst, kann man vielleicht sowas in Zukunft mal machen. Aber sehr interessantes Thema, ist auch wirklich faszinierend, wenn wir irgendwann nochmal aufgreifen, die ganzen Brain-Computer-Interface-Thema. Auch in dem Buch, was ich eingangs erwähnt hatte, ist das ein starkes Thema. Und das werden wir dann bestimmt nochmal machen. Dann können wir nochmal über Elon Musk und Neuralink und diese ganzen kommerziellen Ansätze, sowas bauen zu wollen, sprechen. Das wird uns sicherlich nochmal begegnen.
Und um in der Zeit zu bleiben, es kurz zu halten, sage ich dir kurz, was mein Paper des Monats war. Das war höchstrangig publiziert, nämlich im Lancet. und ist gerade im April erschienen diesen Jahres. Da geht es um neues Medikament. Und zwar für ein Symptom, was durchaus häufig vorkommt, nämlich das Vorhofflimmern, wo es tatsächlich um ein Medikament geht, was in der Kaskade der Gerinnungshemmung einsetzen kann und eine Ergänzung zu bestehenden Medikamenten darstellt.
Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte den Titel, aber wir machen das ja unten drunter, verlinken wir das.
Wir verlinken das. Also es gibt ja bisher so klassische Medikamente wie Vitamin K Antagonist, das ist ja sowas wie Marcomar, wo in der Leber sozusagen verhindert wird, dass bestimmte Gerinnungsfaktoren gebildet werden. Und es gibt neuere Formen der Gerinnungshemmung, die in diesen Enzymkaskaden einsetzen, die für die Gerinnungsprozessierung im Körper zuständig sind. Und da ist ein entscheidender Faktor der sogenannte Faktor 10. Und es gibt jetzt ein neues Medikament, was am anderen Faktor angreift und weniger Nebenwirkungen haben sollen als die klassischen Medikamente. Und zwar die Nebenwirkungen Blutung.
Das ist jetzt Faktor 11, glaube ich, das neue, ne?
11 ist es jetzt. Und das Risiko ist...
So 6 Jahren darf man kurz vielleicht nennen, oder?
Ja, ist ja, darfst du. Den, ja. Und es führt
eben also 6 Jahre,
dass wir die Blutgerinnung hemmen und das Blut flüssiger machen. Und das setzen wir durchaus ein bei Patienten mit Vorhofflimmern, die ein Schlaganfallrisiko haben.
Und ganz kurz sagen nochmal, was Vorhofflimmern ist für die.
Das ist, wenn sich deine eine Kammer, dieser Vorhof, davon haben wir ja 2 Stück, den linken und den rechten am Herzen, wenn die sich nicht richtig kontrahieren und es dann eben zu Strömungsabrissen dort kommt und dann das Blut verklumpen kann, da gibt es bestimmte Regionen, insbesondere im linken Vorhof, wo das passieren kann, und dann kann so ein Blutklümpchen ausgeschwemmt werden und eben im Gehirn zum Schlaganfall führen, weil ein Gefäß verstopft wird.
Also eine Herzrhythmusstörung, ne? Die man elektrisch im EKG sehen kann, ne? Ja. Eine Herzstromkurve. Und
aber zu dem Medikament wollte ich noch sagen, der Vorteil dieses Medikaments scheint zu sein, dass Nebenwirkungen wie Blutung eben seltener sind. Das war jetzt aber eine frühe Phase-2-Studie und jetzt geht es darum zu gucken, wie ist die Anwendung gerade in der Schlaganfallprophylaxe, also wie ist der medizinische Wert in der klinischen Anwendung. Das wird jetzt eine erweiterte Studie zeigen, zeigt aber auch, dass wir gerade im Bereich der Schlaganfallprophylaxe neue Medikamente möglicherweise in den Markt bekommen. Und Schlaganfall soll ja auch eines unserer nächsten Themen sein und da gerade das Vorhofflimmern.
Komme ich gleich noch drauf. Wir sind bei Minute 37. Die 2 Minuten haben wir noch, das Thema noch ein bisschen, dem Paper uns noch eine Minute zu widmen. Bitten. Oder?
Will ich unbedingt.
Also, damit jetzt auch für den, ich hoffe, wir nehmen die Line jetzt die nicht fachen Leute mit, aber trotzdem vielleicht, also untersucht wurde da ja, ich habe es mir nochmal angeguckt, natürlich auch nochmal, NOAC, also eines von den neuen oralen Antikoagulantien, Apixaban, was ja in der Verwendung ist, wurde verglichen mit diesem neuen Medikament in 2 Dosierungen.
Ja.
Und der Endpunkt war, wie oft traten Blutungen auf?
Ne? Genau.
Da sind irgendwie viele hundert Menschen eingeschlossen worden, so um die 800, glaube ich. Und man hat gefunden, dass in der Apixaban-Gruppe zu 6 Blutungsereignissen kam.
Bei 250 Patienten.
Genau. Und also der anderen Gruppe, ich weiß gar nicht über welchen Verlauf, weiß nicht genau, aber auf jeden Fall kam es in der anderen Gruppe bei Asundexian in der gepoolten Analyse, glaube ich, zu 4 Ereignissen und bei der niedrigen Dosis zu noch weniger Ereignissen. Einmal ein Ereignis, einmal 3 Ereignisse, dosisabhängig. Und das ist dann ja fast die Hälfte von Ereignissen. Wobei man natürlich immer sagen muss, bei so einer Statistik, das sind halt nur 3 Individuen, auf denen man schlussfolgert, dass es halb so oft vorkommt, auf 800 Fälle. Das ist immer statistisch zwar ganz klar, oder fast eine 64-prozentige Reduktion der Ereignisse, aber man muss immer sagen, es basiert eben auf 3 Fällen, diese Rechnung. Das ist natürlich auch, das muss einfach weitere Studien zeigen, ob sich das zeigt und ob, wie du sagst, ob der Effekt zu Schlaganfallprophylaxe, das war jetzt eher eine Sicherheitsgeschichte, tatsächlich der Effekt, was man erreichen will, Schlaganfälle zu verhindern.
Also man kann zusammenfassend sagen, dass die neuen Medikamente, die wir grundsätzlich ja schon im Einsatz haben, extrem nebenwirkungsarm sind, denn das, was du gerade aufgezeigt hast, das betrifft dann ja bei 1-2% der Patienten, ist es zu so einer Nebenwirkung gekommen, also sehr selten. Aber dieses neue Medikament scheint es noch seltener zu machen. Und wie der Effekt ist zur Schlaganfallprophylaxe bei dieser Herzrhythmusstörung, das wissen wir derzeit noch nicht. Da wird es neue Studien geben, will aber sagen, es gibt immer neue medizinische Entwicklungen und auch gerade im Bereich der Neurologie und Schlaganfallprophylaxe. Und das finde ich spannend zu sehen. Und Schlaganfall soll unser Thema sein beim nächsten Mal. Das darfst du es ankündigen.
Ich darf es ankündigen. Ja, also wir machen, hatten ja gesagt, wir machen auch mal eine Extra-Folge mit einem Gast dazu. Und es wird diesen Monat noch eine Extra-Folge geben, die online gestellt wird, wo wir das Thema Schlaganfall aus Sicht eines Betroffenen und der gleichzeitig Arzt ist, darstellen. Und das, so viel darf ich vielleicht schon verraten, ich kann aus wirklich beiden, die erste und dritte Personenperspektive wirklich ganz toll darstellen. Und er hat tatsächlich einen Schlaganfall bei diesen Vorfimmern gehabt und das Thema Blutverdünnung wird auch ein Thema sein, aber auch die Patienten-Arzt-Kommunikation gut oder wie schlecht die an manchen Punkten ist. All solche Dinge werden ein Thema sein. Und das Thema Nahtoderfahrung, muss man fast schon sagen, ist da auch ein Thema, denn der hat wirklich einen schweren Schlaganfall gehabt an einer Arteria basilaris und wird da auch was zu erzählen, wie das ist, wenn es wirklich auf dem Messerschneide ist in so einer Situation. Das können wir, glaube ich, schon mal ankündigen, dass da auch nochmal eine extra Episode von Plan von Neurot zu diesem Thema gibt.
Und wirklich, er schildert es immer sehr eindrücklich. Wir haben ja beides schon erlebt und wir freuen uns drauf. Lars, war eine große Freude wieder heute mit dir.
Und du hast das heute eilig, ne? Du ist das zu lange. Aber wir haben 41
absolut. Minuten. Und du hast mir gesagt, dass die meisten Menschen nach 20 Minuten den Podcast beenden. Ja. Also im Durchschnitt, also jetzt hört uns mittlerweile keiner mehr zu. Also ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und trotzdem hat es dir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ich habe eine Freude, Martin. Bis demnächst mal. Ne? Und allen Zuhörern hören auch eine schöne Zeit. Und
ist doch keiner mehr dabei.
Und abonnieren Sie uns.
Ist doch keiner mehr dran. Tschüss.